dass das, was wir uns, ich weiß nicht, 7 Jahre lang vorher da ausgedacht haben, tatsächlich funktioniert. Und das konnte man ja nicht vorher wirklich testen. Dass das so ging, im Moment nicht, Klammer auf, Corona, Klammer zu. Aber das war so für mich, glaube ich, der glücklichste und schönste Moment. Und da lief dann auch so eine kleine Träne darunter.
Tees, der Podcast der Waldkliniken Eisenberg. Moderatorin und Olympiamedaillengewinnerin im Eisschnelllauf Franziska Schenk im Gespräch mit Waldkliniken-Geschäftsführer David Ruben Tees. Folge 1: 365 Tage Neubau der Waldkliniken. Ein Jahr im ersten Kreiskrankenhaus mit Sternenniveau.
Wir haben uns das letzte Mal ziemlich genau vor einem Jahr getroffen, damals bei der Pressekonferenz zur Eröffnung der Waldklinik des neuen Gebäudes. Bis es aber soweit war, ist sehr viel Zeit vergangen und wir waren auch schon mal genau hier in dem sogenannten Mock-up. Was ist das eigentlich für Leute, die sich darunter nichts vorstellen können? Was ist ein Mock-up und was soll es leisten? Wenn Sie das hier sehen, wie würden Sie es beschreiben?
Ein Mockup ist ein 1:1 Modell. Hier drin haben wir einfach ausprobiert, funktionieren die Patientenzimmer. Bevor man also etwas 100-mal falsch baut, baut man es lieber ein oder 2-mal falsch. Und hier drin haben wir also auch entdeckt, was man alles nicht bedacht hat. Das heißt, wir haben hier einmal ein Standard-Patientenzimmer, ein Bettzimmer errichtet, einen Flur, weil viele unserer Mitarbeiter ja im Vorfeld Angst hatten, geht das überhaupt, ein rundes Gebäude, ein runder Gang, wie kommen wir denn da mit den Betten lang, kommen die Betten überhaupt aneinander vorbei? Und Matteo hatte uns mitgegeben, unser Architekt, baut doch mal die Hotellerie, macht das sehr gerne, baut doch einfach mal so ein Mock-up. War für mich genauso neu wie für Sie und ja, warum nicht? Und dann haben wir dieses Ding hier hingebaut und es war gut, dass wir das gemacht haben. Wir haben ganz, ganz viele Fehler da drin entdeckt. Eine Türklinke, wo man sich einen Finger einklemmt, geht natürlich nicht, ne? Sowohl für den Mitarbeiter wie für den Patienten. Haben aber eben auch viele Ängste nehmen können. Man kommt wunderbar mit den Betten vorbei, weil es ist gar nicht rund, sondern es ist eigentlich geradeaus, knickt wieder geradeus. Betten kommen problemlos ineinander vorbei. Haben aber auch Dinge gesehen wie das, was wir dachten, es wäre schön, ist ja gar nicht schön, also alles wieder runter, irgendwas anderes hin. Schiebetüren, schönes Beispiel in unserem Wintergarten, hatten wir tolle große Schiebetüren geplant, die ne, komplett aufzuziehen sind, um die frische Natur da draußen zu genießen. Wir haben dann aber gesehen, dass selbst wir, die wussten, wie das eigentlich geht, selbst wir zu doof waren, das richtig zu bedienen.
Und also es für die Patienten einfach umständlich gewesen wäre, erst recht in dem Zustand, in dem sie ja auch
für
sind.
Für uns, für alle, hätte also riesige Wartungsprobleme auch nach sich gezogen. Und dann kam relativ schnell die Entscheidung, wir lassen diese Schiebetüren mal lieber weg, machen ganz normale Flügelfenster dahin. Kennt jeder, weiß jeder, wie das geht. Viel, viel Geld gespart. Und damit mindestens schon mal die Hälfte der Kosten dieses doch relativ teuren Mockups auch gleich mal wieder eingespart.
Wer Matteo ist, der Name ist schon mal gefallen. Und was er mit Hotel und Krankenhaus zu tun hat, dazu kommen wir später gleich. Okay. Wenn Sie sagen, wir haben getestet, wie muss man sich das konkret vorstellen? Also wer hat da wirklich genau getestet?
Also alle Mitarbeiter, die tatsächlich mit den Zimmern tagtäglich zu tun haben. Das sind natürlich insbesondere die Pflegekräfte, die sich tagtäglich mit den Patienten da drin bewegen dürfen, können, müssen. Physiotherapeuten, Reinigungsfachkräfte, also jeder, der da drin arbeitet. Hier und da sicherlich auch mal ein Arzt, der betritt ja auch den Raum, muss da drin Visite machen. Also fast alle Mitarbeiter, die sich gemeinsam mit den Patienten da drin bewegen, aber eben auch Patienten selbst. Also wir haben auch Selbsthilfegruppen eingeladen und gesagt, hier, was meinten ihr, fehlt da was? Also wirklich jeder, der in irgendeiner Art und Weise mit diesem Zimmer künftig was zu tun hat, ist wir in dem Fall gewesen. Aber mehrheitlich natürlich wir Mitarbeiter.
Und die Mitarbeiter konnten dann Vorschläge machen, was sie gerne geändert haben wollten. Gab es dann nochmal ein Auswahlverfahren, weil man wahrscheinlich nicht alles hat ändern können, was es so an Vorschlägen gab?
Nicht wirklich. Also wir haben leider das Mockup ein bisschen zu spät gemacht. Das heißt, der Beton drüben im Neubau war dann schon gegossen. Also Wände konnten wir da nicht mehr verschieben. Aber so sozusagen alles außer den schon gegossenen Wänden, das konnten wir ändern. Und jeden Vorschlag, der da kam, haben wir auch aufgenommen. Weil es gab keinen einzigen unvernünftigen Vorschlag. Keinen einzigen.
Das spricht für die Mitarbeiter.
Absolut, absolut. Und das Einzige, ich glaube, da kann man immer heftig drüber diskutieren, über Farben, Gestaltungssachen, also all das, was mit Geschmack zu tun hat. Das kam dann tatsächlich am Ende des Tages vom Architekten. Das war seine Vorgabe und die haben wir dann einfach dankend auch angenommen. Da hätten wir uns wahrscheinlich über Jahre noch hinweg streiten können. Aber technische Sachen, Hinweise in Bedienung, in Positionierung eines Schalters, eines Wasserhahns, einer Bürste sogar, Halterung fürs Toilettenpapier, da lieber nicht, sondern dorthin. Das kam alles von den Mitarbeitern und es waren alles wundervolle, traumhafte Verbesserungsvorschläge, die wir dankend alle angenommen haben.
So, dann war dieses Mock-up Geschichte. Und vor einem Jahr wurde dann das neue Gebäude eingeweiht. Im Sport sagt man ja immer so schön, wenn man einen Erfolg hat. Und ich glaube, so eine Einweihung eines neuen Gebäudes ist ein Erfolg. Dauert es immer so ein bisschen, bis man so diesen Moment hat, wo man sagt, jetzt realisiere ich, jetzt merke ich, ich habe es geschafft. Mhm. Gab es so einen Moment für Sie?
Ich glaube, dieser Moment, der Abend, wo wir zum ersten Mal Patienten im Haus hatten, der Umzug hinter uns war und ich abends mit einer Zigarette um dieses Bettenhaus herumgelaufen bin, es war schon dunkel, und gesehen habe, wie glücklich oder wie häufig die Patienten diesen Wintergarten angenommen haben. Es liefen zwar in den Zimmern die Fernseher, aber niemand saß in seinem Bett und glotzte in den Fernseher hinein, sondern alle saßen wie geplant und gedacht um diese runden Tische und schwatzten miteinander und waren miteinander beschäftigt. Und das, was wir uns, ich weiß nicht, 7 Jahre lang vorher da ausgedacht haben, tatsächlich funktioniert. Und das konnte man ja nicht vorher wirklich testen, dass das so ging. Ja, im Moment nicht, Klammer auf, Corona, Klammer zu. Aber das war so für mich, glaube ich, der glücklichste und schönste Moment und da lief dann auch so eine kleine Träne darunter.
Jetzt haben wir schon verschiedene Stichworte gehört, woran man merken kann, dass das kein normales Krankenhaus ist. Für alle, die noch nicht hier waren, was ist das Besondere dieser Waldkliniken, dieses neuen Gebäudes? Es ist rund, haben wir gerade schon gehört. Sie konnten drumherum gehen. Es ist von Matteo Thun, einem italienischen Architekten, entworfen worden. Das ist eine ungewöhnliche Kombination. Was macht dieses Gebäude also so besonders?
Vielleicht die Grundidee dahinter. Wir haben ja lange überlegt, wenn wir neu bauen, können wir jetzt irgendwie ein Krankenhaus bauen, wie es so ganz viele gibt. Und das wollten wir irgendwie nicht. Und wir haben lange überlegt, was wollen wir denn da eigentlich machen? Und dann sind wir auf das gute alte lateinische Wort Hospis gestoßen. Hospis, der Gast, die Gastlichkeit. Und derselbe Wortstamm für das Hospital, das Krankenhaus, wie aber auch für Hospitality, also die Hotellerie, würden wir im Deutschen sagen. Und das muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Die Benediktiner haben auf ihrem Pilgerweg nach Santiago de Compostela diese ersten Hospices gebaut. Also Gastwirtschaften, in denen man aber eben nicht nur schlafen und essen und auch natürlich trinken konnte, sondern wo man eben die körperlichen Leiden auf dem Pilgerweg nach Compostela irgendwie auch behandeln lassen konnte. Spielen an den Füßen, Lungenentzündung, keine Ahnung was. So, und daraus hin sind dann halt im Grunde zwei unterschiedliche Einrichtungen entstanden, die wir heute alle kennen. Hotels und Krankenhäuser. Aber beide haben irgendwie überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Und diese Idee, beides zu versuchen, wieder zusammenzukriegen, das ist so eigentlich der Ursprung von allem. Dann gibt es vielleicht noch so ein zweites wunderschönes Wort, der Patient, übersetzt ins Lateinische, patientia, ertragen und erdulden. Ein wundervolles Synonym für das deutsche Gesundheitswesen, ertragen und erdulden, wann kriege ich einen Termin, Schmerzen,
Leiden,
nicht wirklich serviceorientiert, wirklich das Gegenteil von Hotellerie. So, und vielleicht wollen wir hier mal wieder von Gästen sprechen, klingt zwar schrill und erstmal sehr komisch, aber so, ne, auf dem Weg vom Patient
zum Gast.
Zum Gast. Das war so diese Geburtsstunde. Und wir hatten immer gesagt, wenn ein Gebäude, dann eins, was genau das können soll.
Und warum dann Matteo Thun? Ist er auf Sie zugekommen, Sie auf ihn? Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Ja, eher wir auf ihn, weil er ja durchaus jemand ist, der eher sein Leben lang Hotels gebaut hat und noch nie ein Krankenhaus.
Und das war, und dann hat er erstmal gesagt, seid ihr wahnsinnig.
Nee, der fand das absolut klasse. Er hat gesagt, na endlich kommt mal ein Krankenhaus auf mich zu. Der fand das absolut klasse. Und wir fanden eben schön, weil er musste uns ja erstmal zuhören. Er konnte keine Schublade aufmachen und sagen, hier, bitteschön, Krankenhaus. Sondern er musste wirklich drüber nachdenken. Und das Schöne ist, er musste uns erstmal zuhören. Und er musste Krankenhaus in Anführungsstrichen überhaupt erstmal verstehen lernen. Und er hat das auf eine wundervolle Art und Weise gemacht, weil er am Ende wirklich tief hineingucken musste, was macht ihr denn da überhaupt und wie funktioniert Krankenhaus und wie verdient ihr überhaupt euer Geld, weil Hotel konnte er. So. Und das Schöne ist, wir durften ihm Krankenhaus beibringen und er musste Krankenhaus malen und wir durften von ihm lernen, was ist denn verdammt nochmal Hotel, etwas, wovon wir überhaupt gar keine Ahnung haben und hatten.
Hat er vielleicht auch Fragen gestellt, so als Außenstehender, die Sie sich selber nicht gestellt hätten?
Absolut, absolut.
Zum Beispiel?
Wie nehmen wir jemanden auf? Wie macht ihr eine Rezeption? Ne? So, wie empfängt man den Gast? Ne? Wie macht ihr Valett? Ne? Also, wie, so ganz einfach sagen, wie geht er mit dem Thema Essen um? Frühstück, Mittagessen, also selbstverständliche Themen des Hotels. So, wir knallen ja im Krankenhaus üblicherweise ein Tablett dahin.
Ja, kennt man.
Beköstigungstag 2,45 Euro, ne? Stirb oder frisst. Ne? Zack, das ist Krankenhaus. Und da kommt jemand aus der Hotellerie und stellt da plötzlich ganz andere Fragen dazu. Wie geht er mit den Themen Lärm um? Hört man den Nachbarn? Hört man den Flur? Dinge, die stellt man sich nie, diese Fragen im Krankenhaus. Die Materialien, ne? Warum verwendet ihr kein Holz? Hm. Dürft ihr das nicht? Hat man sich ja noch nie gefragt, warum darf ich kein Holz verwenden? Hm. Und plötzlich, wenn man sich damit beschäftigt, man darf sehr wohl Holz verwenden. Es geht.
Das klingt jetzt so als Laie nach einer ziemlich teuren Angelegenheit. Hm. Ja, wenn ich mir überlege, Holz, Teppichböden, also alles Dinge, die man jetzt aus einem Krankenhaus nicht unbedingt kennen würde, möglicherweise, weil sie ja eigentlich ganz schön teuer sind. Wie verhält sich's da?
Also am Ende des Tages haben wir ja pro Quadratmeter Fläche genauso viel gezahlt wie ein quadratisch praktisch gut Krankenhaus, wie wir es allgemein in Deutschland kennen. Da kommt ja typischerweise jetzt gleich die Frage, und wie geht das? Kann ich gleich vorne wegnehmen, indem wir eben auch, danke Matteo, immer wieder in dieses typische Hotel Regal hineingegriffen haben. Also die Fertignasszellen, die wir hier eingebaut haben, kommen eher aus der Hotelwelt als aus der Krankenhauswelt. Und da gehört vielleicht ein Stückchen Mut mit dazu, weil vieles, was in der Krankenhauswelt dem Bauherrn angeboten und verkauft wird, wird auch immer gleich mit dem Faktor Angst verkauft. Mhm. Hygiene, Sicherheit und so weiter, geprüft, zertifiziert, dies und das. Wenn man aber genau hinguckt, dann geht es ja am Ende darum, dass eine Oberfläche desinfizierbar ist. Und wenn man sich dann die Oberfläche anguckt, dann ist es nichts weiter als eine stinknormale Fliese. Sie muss abwischbar sein mit einer 1%igen desinfizierbaren Lösung aus dem Haus. So, es wird also viel einem auch an- und aufgedreht. So mit dem Krankenhaus geeignet.
Wenn man dieses Krankenhaus, dieses Hotel, muss man ja sagen, sieht, trotz aller Kosten, die offensichtlich gar nicht so hoch waren, hat man trotzdem den Eindruck, okay, das ist eher eine Nummer für die privat versicherten Patienten. Wie ist da so die Gewichtung?
Also uns wird immer so gesagt, wow, Luxusbude ist ja nur für Privatpatienten, hören wir ganz häufig. Nein, es ist ein Krankenhaus für jedermann. Wir sind in kommunaler Trägerschaft, wir sind ein öffentlich-rechtliches Krankenhaus mit einem Versorgungsauftrag für mehrheitlich, wie die Versichertenstruktur in der Region ist. Das heißt, die Menschen hier in der Umgebung sind mal geradezu 1, irgendwas Prozent privat versichert. Das heißt, wir leben auch zu 98,x% von gesetzlich Versicherten. Das ist unsere Spezialität. Nichts anderes können wir, von nichts anderem leben wir hier und nichts anderes haben wir hier auch vor. Und ich bin eher froh und stolz darauf, beweisen zu können, dass es mit demselben Geld möglich ist, ein so etwas Besonderes und so etwas Schönes und diesen Komfort und diesen Service eben jedermann als kommunales Kreiskrankenhaus, da kommt wieder der Kreis rund, im Saale-Holstein-Kreis wirklich jedermann anbieten zu können. Es ist eher der Anspruch gewesen, vorführen und beweisen zu können, schaut her, es geht doch. Hört auf zu jammern, es geht.
Ich würde Sie so einschätzen, dass Sie sich nicht unbedingt immer gleich mit der ersten Lösung bei Dingen zufrieden geben. Wenn Sie jetzt schauen auf das neue Krankenhaus, auf das neue Gebäude, was seitdem auch passiert ist, wo die Herausforderungen waren. Wer von Ihren Mitarbeitern musste eigentlich auch ganz gute Nerven haben, um mit Ihnen zusammen den Prozess zu begleiten, hinter sich zu bringen? Gibt es irgendjemand oder auch mehrere, die vielleicht jetzt ein Bier bei Ihnen gut haben?
Ich befürchte alle. Diesen unerträglichen Nervsack, den hatten irgendwie die letzten Jahre alle an der Backe. Ja, also und alle haben da mindestens eins bei mir gut. Mindestens eins, ja.
Zumal ja auch, mal, das, ich darf jetzt zitieren, der Nervsack ja schon wahrscheinlich sehr anstrengend war, kam ja on top für alle, also auch für Sie, die Corona-Zeit.
Ja.
Was ja nun logischerweise nicht geplant war. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz vor einem Jahr. Da hatte, glaube ich, noch keiner auch nur die leiseste Ahnung, dass wir heute wieder sitzen und über mögliche Maßnahmen reden müssen. Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt seitdem? Wo sind dann die wirklich harten Herausforderungen gewesen? Für Sie, aber vor allen Dingen auch Ihre Mitarbeiter.
Also ich glaube, der schlimmste Moment war, als uns, es war ein Freitag, der 13. im März 2019, als uns ja bundesweit verboten wurde, elektiv, also unser Kerngeschäft zu machen, zu operieren und es nur im Raum stand, dass uns irgendwie geholfen werden wird. Das hieß ja sozusagen, auf 1 Million Euro pro Woche an Erlösen zu verzichten. Und dennoch laufen wir Kosten, insbesondere Löhne und Gehälter, weiter. Und Mitarbeitern eigentlich außer ein hohles politisches Versprechen sozusagen in Aussicht zu stellen, ist etwas, was mir sehr schwer gelungen ist. Und hier Menschen sozusagen etwas abzutrotzen, nämlich zu sagen, ich melde euch jetzt alle mal für die Kurzarbeit an, um sie und uns und das ganze Unternehmen vor einer Insolvenz zu schützen, was wenige meiner Kollegen getan haben in Deutschland, was auch auf wenig Verständnis gestoßen hat. Das war schon ein sehr bizarrer Moment. Wir konnten es zum Glück, also bin ich auch der Politik sehr dankbar, dass sie da Wort gehalten hat, das ist ja nicht immer der Fall, konnten das dann auch bald zurückziehen Und ich konnte auch sozusagen meine ganzen Versprechen wahrmachen, alles, was sozusagen da möglicherweise an Geld gefehlt hat, kann ich euch auch alles wieder zurückmachen, zurückgeben. Aber es war eine Zumutung. Zumutung an mich selbst, aber auch eine Zumutung an alle Mitarbeiter. Und ich bin mehr als stolz und dankbar, dass die Menschen, dass sie mitgegangen sind, auch
und geblieben sind.
Und geblieben sind. Und am Ende wir alle da Wort halten konnten. Ich gegenüber den Mitarbeitern, aber auch Politik sozusagen Einrichtungen wie diesen gegenüber. Aber das war so für mich mit das Schlimmste. Ja, und dass wir das, wofür wir da sind, nicht tun konnten. Also plötzlich im wahrsten Sinne des Sinnes arbeitslos zu sein. Ne? Man steht da und hat einfach das, was man tun möchte und tun kann und tun will, kann man einfach plötzlich nicht mehr tun. Und dennoch steht man da in derselben Einrichtung und schickt Menschen nach Hause und sagt, ja, geh deinen Garten umgraben oder Blümchen gießen. Völlig bizarr.
Selbst wenn ein Teil nur der Mitarbeiter ja mit Corona-Patienten zu tun hatte, man kennt das von vielen anderen Unternehmen, dass natürlich aber ja Corona zu Einschränkungen geführt hat. Bestimmte Dinge können nicht mehr stattfinden. Es gibt keine Präsenzveranstaltungen mehr, keine Präsenzmeetings mehr. Das kennt man aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wie macht sich das in einem Krankenhaus oder in Ihrem Krankenhaus jetzt speziell bemerkbar, die Einschränkungen, die durch Hygienemaßnahmen etc. notwendig sind?
Also natürlich spüren wir es. Und es ist eigentlich schade, dass das, was wir alles können, wir durch Corona überhaupt gar nicht zeigen konnten. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir den Umzug, die Inbetriebnahme, die Versorgung trotz allem, ne, etwas komplett Neues ja mit Corona hinbekommen haben. Und dass die Mitarbeiter das so toll mitgemacht haben, mit Maske, mit diesen ganzen zusätzlichen Belastungen, mit sich nicht mehr wirklich begegnen können. So, das ist irre. Und eben auch diese Geduld haben, dass all das, was wir eigentlich können, die neuen Gastronomien, ne? Die Restaurants, die Bistros, das Matteo, wir können es ja gar nicht zeigen, was wir alles eigentlich können. Keine Gäste dürfen wir empfangen, ne? Uns selbst dürfen wir gar nicht so versorgen. Also alles mit angezogener Handbremse. Und das ist eigentlich so schade. So, also wir konnten bis zum heutigen Tag noch gar nicht Vollgas geben. Ne? Und eigentlich wollen wir loslegen. Ne? Wir wollen richtig loslegen und können noch gar nicht. Das ist eigentlich so unendlich traurig. Und dennoch so weit jetzt schon gekommen zu sein, das ist eigentlich irre. Und wie gesagt, ich kann da echt uns allen und den Mitarbeitern nur unendlich dankbar sein, ja.
Umso wichtiger, glaube ich, sind dann Momente der externen Anerkennung, der Auszeichnung. Ich nehme an, natürlich für Sie, das muss toll sein, wahrgenommen zu werden mit dem, was man da geschaffen hat, aber sicherlich auch intern der Bestätigung, dieses Konzept funktioniert, es war die ganze Arbeit nicht umsonst. Außer der persönlichen Bedeutung, was ist Ihre Einschätzung, was bewirken die Auszeichnungen, die Sie ja, sei es für den Bau, sei es für dieses moderne Konzept etc., zahlreich bekommen haben? Welche Wirkung haben die extern, aber auch intern?
Also es macht natürlich stolz für alle Beteiligten. Und es ist, glaube ich, nochmal eine Schippe Stolz mehr als das, was die Leute, sie waren ja schon immer stolz auf diese Einrichtung. Und das ist, glaube ich, der Kern dieses Hauses, was ich ja per se schon immer wundervoll fand, dass die Mitarbeiter ja schon immer ihre eigenen Angehörigen und sich selbst in dieses Haus hineingelegt haben. Und das jetzt sozusagen noch garniert um diese Hülle, die jetzt noch internationale Auszeichnungen kriegt und noch mal mehr Menschen von noch viel ferner kommen lässt, das begeistert sie. Ne? So, das trägt so ihr Handwerk, ihr Können noch mal weiter nach draußen, macht es noch mal mehr sichtbar. Ich glaube, das macht sie leuchten. Ne? So. Und ja, ich glaube, das fasst es vielleicht mit am besten zusammen. Ne? Also.
Eine Schlagzeile war ja das Wunder von Thüringen. Mhm. Und komme ich ja aus Thüringen und kann diesen Gedanken, dass auch wenn ich nicht mehr wohne, dass man stolz auf alles ist, was aus der Heimat kommt, durchaus teilen. Aber wie wichtig ist es eben auch, dass Thüringen überregional wahrgenommen wird als etwas, wo etwas Visionäres entsteht, wo ein Wunder entsteht, weil oftmals ist es ja leider so, dass in der überregionalen Medienlandschaft Ostdeutschland nicht unbedingt immer nur mit positiven Themen besetzt ist. Haben Sie da Feedback bekommen von Ihrem ja sehr überregionalen und auch internationalen Kreis auf das, was hier so passiert ist?
Ich bekomme sehr viel davon mit. Jetzt über gerade moderne Medien wie Social Media und so weiter. Was ich mir manchmal viel mehr noch wünsche, ist, dass das, was ich so erlebe und was bei mir so alles eintrommelt, im wahrsten Sinne des Wortes, ich würde so gerne noch viel mehr durchreichen nach innen. Mhm. Wo ich sage, Mensch, Leute, guckt mal, das habt ihr ja mitgeschaffen. Also dieses ganze Gebäude ist ja in Tausenden von Beteiligungsrunden entstanden. Ne? Viele Ideen, die wir da reingebastelt haben, kommen ja von den Leuten. Ne? Es wird durch sie belebt. Sie machen das ganze Ding aus, wenn nicht. Das ist sicher wohl ein hübscher Zahn. Ne? Aber der Zahn wäre ja nichts wert durch die Menschen, die da drin sind. Die durch ihre Arbeit, durch ihr Lächeln. Und wenn ich mir die Patientenbewertungen jeden Tag da online oder sonst wo durchlese, ne, die wir da in den Briefkästen stecken haben, dann sagen die, ja, nettes Haus, leckeres Essen. Aber das leckere Essen muss ja erstmal jemand machen. Und das, was am meisten natürlich immer wieder bewertet wird, ist, wow, ich werde hier behandelt wie ein Gast. So, und das sind die Pflegekräfte, das sind die Ärzte, die nehmen mich ernst, die haben Zeit für mich. Wow, und so. Und das ist ja das Tolle, dass diese Ursprungsidee Hospice ja tatsächlich angekommen ist. So, ob das jetzt das Haus ist, ja, vielleicht mag ein bisschen da hineinwirken, ne, weil da ein netter Kamin ist oder dies oder das. Aber am Ende sind es die Leute, die es tun. Und das ist das eigentlich irre.
Sie haben sich ja sozusagen nochmal unter Ihre Mitarbeiter gemischt. Ja. Es gab ein Praktikum. Sie kommen ja aus dem Bereich. Mhm. Also Sie haben die Pflege ja mal gelernt. Wie würden Sie sich denn selber benoten, beziehungsweise wie war denn das Feedback der Mitarbeiter? Kann es der Chef noch?
Also ganz ehrlich, ich bin nur mitgelaufen und habe gar nichts mehr so richtig gemacht. Und ich glaube, ich würde mich ganz fürchterlich blamieren, wenn ich nur wieder ein Bett beziehen würde. Also mich selbst in Schichtsysteme einsortieren, ich glaube, da müsste ich ganz viel heimlich irgendwo nochmal üben. Ich traue es mir nicht mehr wirklich zu.
Und die Patienten würden wahrscheinlich dann etwas erstaunt gucken.
Wahrscheinlich auch.
Wenn die Dinge auf einmal völlig anders sind. Das führt uns gleich, ich weiß nicht, ob man Ihnen das vorher gesagt hat, dass wir eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet haben. Und wir schauen jetzt mal, was da so für Antworten kommen und wie Sie sich da so schlagen. Wir fangen mal an?
Gerne.
Okay. Das deutsche Gesundheitssystem sollte
dringend reformiert werden.
Der Saale-Holzland-Kreis bedeutet für mich?
Von Tag zu Tag mehr Heimat.
Der Ausblick aus einem Patientenzimmer zeigt?
Wald.
Ganz viel davon. Mein Lieblingsplatz in den Waldkliniken ist?
Ich gebe es hier ungern zu, die Raucherlounge im Matteo.
Das Besondere an den Waldkliniken in Eisenberg ist?
Dass wir eine Familie werden und sind.
Wir kommen zur letzten Frage unserer kleinen Runde. Wenn Sie Patient sind beim Arzt, was ist dann die größte Herausforderung für den Arzt?
Das Wartezimmer.
Das kann ich verstehen. Und jetzt wollen wir natürlich noch, nachdem wir jetzt auf die letzten 365 Tage geblickt haben, natürlich der ganze Prozess hat wesentlich länger gedauert, muss man an der Stelle nochmal sagen. 2010, ne, war, glaube ich, die erste Grundidee, ja. Also nur um die Dimension nochmal klar zu machen. Wenn Sie das Jahr jetzt zurückschauen und sagen, okay, wir nehmen das und das mit, was sind die nächsten Pläne?
Ich denke, in den nächsten Monaten, Tagen, Wochen geht schon los, ist für mich eigentlich das Spannendste. Was passiert jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen? Ich kann leider meine Finger nicht davon lassen, mich immer wieder einzumischen. Und was auch immer in diesen Koalitionsverträgen steht, muss in irgendeiner Art und Weise in Gesetze gegossen werden, muss begleitet werden. Das heißt, schnell verstehen, was haben die da vor, und in irgendeiner Art und Weise sind auch das in Koalitionsverträgen ja immer nur wieder Schlagzeilen. Mich einzumischen in der Ausgestaltung dessen, das wird sicherlich in den nächsten 2-3 Monaten das Top-Thema für mich sein, weil so, wie wir es jetzt gerade haben, kann es tatsächlich nicht mehr weitergehen. Viele, viele Gründe ist wahrscheinlich eine der nächsten Sendungen, die wir hier machen können. Aber das wird sicherlich eines der zentralsten Themen für mich sein müssen, weil so, wie wir es haben, brauchen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren in Deutschland Häuser wie unseres brauchen wir hier nicht mehr weitermachen. Das kann so nicht mehr weitergehen. Und insofern ist es das Schwerpunktthema schlechthin für mich.
Dann würde ich sagen, merken wir uns das für die nächste Folge, dann unsere Folge 2 des Podcasts vor. Das war die Premiere. Vielen Dank.
Ich danke.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Gerne. Tschüss.
Sie hörten die erste Folge von Thies, dem Podcast der Waldkliniken Eisenberg. Die nächste Folge erscheint im Dezember 2021. Hier und auf www.waldkliniken-eisenberg.de.